ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast sprechen wir über militärische, militärpolitische Aspekte des Ukraine-Kriegs, aber auch über angrenzende Themen. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, auch heute aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Danke, Deisinger.
Der Fahrplan für heute, am Anfang wieder ein Blick auf das aktuelle militärische Geschehen, sprich die aktuelle Lage. Offenbar, weil die Russen die Flugbahnen ihrer Iskander-Raketen geändert haben, sinkt die Trefferquote der ukrainischen Flugabwehr, also im Wesentlichen der Patriot-Systeme, drastisch. Was ist der Ausweg? Dann US-Präsident Trump und sein Kriegsminister, wie er jetzt genannt werden soll und wahrscheinlich auch will, haben mehrere hundert Generäle und Admiräle nach Quantico zitiert und sie dort mit Reden traktiert. Also zumindest für mich wäre es kein Vergnügen gewesen, den beiden dort vor Ort zuzuhören. Aber hinhören müssen wir. Immerhin haben sie dort Dinge gesagt, die für heftige Diskussionen sorgen, nicht nur in den Streitkräften. Und wir müssen nochmal auf das Thema Drohnen über Deutschland zu sprechen kommen, schon allein deswegen, weil uns auch dazu viele Fragen erreicht haben, müssen zu sprechen kommen. Vielleicht sage ich auch besser, wir müssten, denn ich bin nicht so sicher, dass wir das heute wirklich schaffen. Falls nicht, machen wir das dann demnächst nochmal zum Schwerpunkt. Aufzeichnungszeit für diese Folge mit der Nummer 288 ist Mittwoch, 8. Oktober 2025. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr zu hören, das Ganze dann ab dem späten Nachmittag. Auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Herr Bühler, lassen Sie mich beim aktuellen Geschehen heute mal mit den russischen Luftangriffen auf Ziele quasi überall in der Ukraine beginnen. Hier gab es ja in der letzten Woche auch wieder mehrere, in Anführungszeichen, kleine und danach wieder sehr massive Schläge.
Ja, dieses Muster dauert nun schon seit mindestens Mitte August an. Mitte August war ja bekanntlich der Alaska-Gipfel und das war der bisher größte politische Triumph Putins. Und seither sehen wir ungefähr einmal pro Woche einen massiven nächtlichen Luftangriff mit mehr als 450 Flugkörpern. Dazwischen immer Tage mit Angriff von durchschnittlich bis zu 100 Flugkörpern etwa, meistens Drohnen, nur Drohnen. Dieser Trend hat sich auch seit dem letzten Podcast so fortgesetzt. Am Wochenende, Samstag auf Sonntag, war es wieder soweit. Russland schickte 496 Drohnen und 53 Raketen und Marschflugkörper in die Ukraine und griff Ziele in der Ukraine an.
Erkennen Sie denn Schwerpunkte der Russen bei diesen Luftschlägen? Also ich frage unter anderem, weil es ja wiederholt auch Ziele in der Westukraine gegeben hat, möglicherweise auch auf Einrichtungen, die wichtig sind für den Transport von Waffen und Gerät aus dem Westen, hier sind das die NATO-Länder gemeint, in die Ukraine. Ist es so, dass die Russen letztlich genau das machen, was die Ukrainer auch tun, also nämlich versuchen, den Nachschub zu stören und auf diese Weise die Streitkräfte der Ukraine zu schwächen?
Also zunächst zu den Zielschwerpunkten. Das war beim letzten großen Angriff am Wochenende die Westukraine mit der Großstadt Lviv, in der alleine 4 Tote dann zu beklagen waren. Die ganze Region wurde, also Lviv-Lemberg, wurde mit 140 Drohnen und 23 Marschflugkörpern angegriffen. Ein weiterer räumlicher Schwerpunkt war die Stadt und die Region Saporischschja. Nein, die Russen machen letztlich nicht genau das, was die Ukrainer auch tun. Zweck der russischen Angriffe ist es, systematisch Terror auf die Bevölkerung auszuüben. In nächtlichen, flächendeckenden, stundenlangen und wellenartigen Angriffen. Typische Ziele sind dann in den Städten große Wohnblocks, die gezielt auch mit Raketen angegriffen werden. Die Bilder, die wir im Fernsehen sehen, sprechen ja für sich. Das sind alles keine militärischen Ziele. Die gibt es auch ab und zu. So zum Beispiel der Flugplatz nördlich von Lviv, Lusk heißt da, glaube ich, in der Westukraine. Ein Militärflugplatz in der Zentralukraine, der immer mal wieder angegriffen wird. Ein großer Rüstungsbetrieb in Dnipro, der mehrfach schon angegriffen worden ist. Das sind aber eher die Ausnahmen als die Regel. Man muss Nacht für Nacht eigentlich dankbar sein, dass es nicht mehr zivile Opfer gibt. Die Gründe dafür sind das dichte Netz von mobilen Flugabwehreinheiten gegen Drohnen, unterstützt durch Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber, und das gute funktionierende Luftalarmnetz zusammen mit ausgebauten Schutzräumen, nicht Bunkern, und vor allem die unglaubliche Disziplin der Menschen, die sich über Handy-Apps ständig über die Bedrohung informiert halten, die Schutzräume aufsuchen oder mindestens die eigenen Wände so ausgebaut haben, dass auch die ein Minimum an Schutz bieten.
Einrichtung der Energieinfrastruktur waren diesmal auch wieder Ziele, möglicherweise auch verstärkt jetzt Ziele?
Ja, das war in dieser vergangenen Woche erstmals in dem Herbst zu beobachten, insbesondere durch Angriffe auf die Gasversorgung. Erdgas ist ja die zentrale Energiequelle für viele ukrainische Haushalte. Angriffe auf die Stromversorgung gab es auch, aber bisher nicht in dem Umfang, wie wir es in den vergangenen Wintern gesehen haben. Aber das kann ja noch kommen. Man kann nur hoffen, dass die Anstrengungen, die Stromversorgung zu dezentralisieren, erfolgreich waren. Hier hat ja die Europäische Union umfangreiche technische und finanzielle Hilfe geleistet. Das Wall Street Journal berichtet in diesen Tagen, dass zusätzlich Batterieparks im Raum Kiew und Dnipro eingerichtet wurden. Sie können Stromausfälle mindestens in diesen Städten mindestens für wenige Stunden überbrücken. Die Gesamtkapazität aller Batterien, von denen das Wall Street Journal schreibt, beträgt allerdings nur 200 Megawatt. Das ist überschaubar, wenn man das ins Verhältnis setzt zu einem Kraftwerk, das 1000, 1500 Megawatt hat, oder gar zum Kernkraftwerk Saporischschja, das 6000 Megawatt hat. Oder hatte. Jetzt ist es ja im Stillstandsbetrieb.
Wenn wir uns mal anschauen, inwieweit die Ukrainer in der Lage sind, Raketen und Drohnen der Russen zu bekämpfen, dann stellen wir zumindest bei den Raketen, also Iskander zum Beispiel, einen starken Trend nach unten fest. Das wird nun dem zugeschrieben, dass die Russen die Flugbahn die Raketen modifiziert haben. Also so, dass es am Ende in vielen Fällen doch keine bis zum letzten Meter vorausberechenbare ballistische Flugbahn ist, vor allem im Endanflug nicht. Natürlich sind dem Grenzen gesetzt, also ballistische Raketen sind nun mal keine Marschflugkörper. Aber offenbar ist man in der Lage, die Grenzen so weit auszureizen, dass die Patriot-Abwehrsysteme Schwierigkeiten bekommen.
Also das war ja einer der medialen Aufreger der vergangenen Woche. Ich kann die Tatsache bestätigen, dass es seit Invasionsbeginn schon immer schwierig war, Kurzstreckenraketen mit ballistischer Flugbahn, also parabelförmiger Flugbahn, mit ihren extrem kurzen Vorwarn- und Flugzeiten abzufangen. Das gilt auch für ältere Muster als die Iskander M-Rakete und sogar für die russische Flugabwehrrakete S-300, wenn Sie sich erinnern, die anfangs häufiger als Boden-Boden-Kurzstreckenrakete verwendet worden ist, aus Belgorod und aus Kursk kommend. Das gibt es jetzt nur noch sporadisch, weil sie offenbar als Flugabwehrrakete mehr gebraucht wird. Also bei diesem Flugkörpertyp, ballistische Rakete, war die Abschussquote schon immer niedrig und häufig genug bei Null, wie auch jetzt in dieser vergangenen Woche. Insofern spreche ich nicht von einem Trend, sondern von einer Tatsache. Die Abschusszahlen waren offenbar immer dann höher, wenn geeignete Flugabwehrsysteme in der richtigen Position, in der richtigen Entfernung und Winkel zur anfliegenden Rakete, also in der richtigen Anzahl und in einem hohen Alarmierungsgrad zur Verfügung standen. Nun hat die Ukraine aber zurzeit bestätigt nur 6 Patriot-Batterien und ein paar weitere Systeme, die ebenfalls zum Abschuss ballistischer Raketen in der Lage sind. Alleine um den Großraum Kiew abzudecken, braucht man mindestens 3 Batterien. Die Financial Times, das war der Ausgangspunkt dieser Meldung, sagt, die Abschussquote sei von 37% im August auf 6% zurückgegangen. Ein anonymer ukrainischer Offizier habe das gesagt. Selbst wenn das so ist, muss man wissen, standen überhaupt Abwehrsysteme Patriot oder ähnliche in der richtigen Position, in der richtigen Anzahl zur Verfügung? Ist überhaupt und konnte überhaupt auf die ballistischen Raketen geschossen werden? All das weiß man ja nicht, wenn man solche Statistiken sieht. Wenn man das alles nicht weiß, ist es schon etwas vermessen, wenn man von einem Game Changer spricht, so wie ich es gelesen habe. Vor allem angesichts der Zahl der eingesetzten Iskander-M-Raketen. Von den in der letzten Woche eingesetzten über 1500 Flugkörpern, russischen Flugkörpern, waren ganze 10 Iskander-M und 5 andere ballistische Raketen unbekannten Typs. Also wir sprechen von 1% der angreifenden Flugkörpern. Und das relativiert natürlich die Aussage. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass es den Russen gelungen ist, die Flugbahn ihrer Iskander-Raketen zu verändern, sodass sie im Endanflug steiler herunterkommen. Das ist wahrscheinlich nicht zum ersten Mal so. Grundsätzlich gilt ja, je länger ein Waffensystem eingesetzt ist, desto mehr kann sich der Gegner darauf einstellen und man wird versuchen, eine Gegenreaktion zu finden, entweder durch technische Modifikationen oder durch veränderte Einsatztaktiken oder durch neue Abwehrsysteme. Derjenige, der in einem Krieg in diesem Innovationszyklus schneller ist als der Gegner, wird mindestens in dieser betreffenden Teilfähigkeit in der Vorhand bleiben.
Das war jetzt zu teilen, ich sag mal, die optimistische Sicht der Dinge. Also, dass Sie sagen, weil möglicherweise standen die Abwehrsysteme nicht an der richtigen Stelle. Mal angenommen, Sie stehen an der richtigen Stelle oder haben an der richtigen Stelle gestanden, kann es sein, dass dann ältere Systeme mit einer solchen Modifikation der Iskander nicht zurechtkommen, währenddessen jüngere Patriot-Systeme das vielleicht eher in den Griff kriegen?
Das kann schon sein. Es gibt ja verschiedene Patriot-Raketen. Drei nach meiner Kenntnis, die in der Ukraine im Einsatz sind. Die modernste Version, die PAK-3 MSE, die ist sicher besser als die PAK-2, das ist die älteste von diesen Raketen. Also da gibt es sicher auch Unterschiede.
Und könnte man das Problem, wenn es denn ältere Systeme betrifft, durch Updates in den Griff bekommen oder ist das nicht möglich? Also ich würde mal vermuten, eher nein, auch wenn ich jetzt da kein Experte bin. Ansonsten könnte man sich ja auch die Entwicklung neuer Patriot-Generationen sparen oder die alten immer nur wieder modernisieren. Ne? Und dazu kommt natürlich auch, dass man mit dem neuen System sicher mehr Geld verdienen kann als mit Updates der alten Systeme, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Also schafft man das mit Updates?
Also Software-Updates sind in bestimmten Grenzen immer möglich und werden auch in solchen Kriegslagen immer notwendig sein. Ich bin mir sicher, dass wenn das Problem so existiert, wie von Ihnen beschrieben oder von der Financial Times beschrieben, dann wird bereits jetzt daran gearbeitet. Natürlich ist bei Software-Erweiterungen irgendwann Schluss. Das kennen wir ja von unseren privaten Computern und unseren privaten Handys. Die neueste Windows-Version läuft auf alten Computern auch nicht mehr. Das liegt, wie Sie schon sagen, nicht an den Verdienstmöglichkeiten, sondern das hat einfach technische Probleme auch, dass die Hardware einfach nicht mehr genügend Speicherkapazität hat, nicht schnell genug ist, um mit der neuen Software zu arbeiten.
Obwohl ich das mit den Verdienstmöglichkeiten nicht ausgeschlossen habe, Herr Bühler. Ist es denn ein Ding der Unmöglichkeit für die Ukraine, also alternativ zu versuchen, diese Iskander-Startsysteme auszuschalten?
Das versucht sie ja gerade. Es ist sogar zu vermuten, dass die drei Angriffe auf Iskander-Stellungen in den letzten 2 Wochen damit zu tun haben. Auch hier sieht man im Übrigen einen grundsätzlichen Punkt. Auch in der Luftverteidigung gilt das Prinzip, auf Dauer hilft es nicht, sich irgendwo zu verstecken, sich wegzuducken und angreifende Raketen abzuschießen. Sie müssen, wenn sie angegriffen werden, auch in die Offensive gehen können, um die Ursache zu beseitigen, die sie bedroht. also die Stellungen zu bekämpfen, aus denen die Angriffswaffen wie die Iskander-Rakete abgefeuert werden.
Und das wären dann möglicherweise auch Ziele für Tomahawk-Marschflugkörper, also wenn die Ukraine sie denn bekäme, das du mal schon vorweg gefragt, also zu den Tomahawk will ich ja nochmal gesondert kommen.
Ja, um solche Ziele zu bekämpfen, man braucht weitreichende Waffen. Der Typ ist zweitrangig. Das kann auch eine von der Ukraine entwickelte Waffe sein, also beispielsweise dieser Flamingo, von dem wir schon gesprochen haben, der jetzt in Kürze auch eingesetzt werden wird, oder andere weitreichenden Waffen.
Okay. Kommen wir zu den ukrainischen Angriffen in der Tiefe, vornehmlich Luftangriffe. Sie haben jetzt die eine oder andere Sache schon angesprochen. Aber hier sehen wir dennoch weiter im Wesentlichen Angriffe auf Einrichtungen der Ölindustrie, also neben den Angriffen auf militärische Ziele.
Ja, genau. Also das ist nach wie vor der Schwerpunkt der ukrainischen Luftangriffe mit Drohnen üblicherweise. Zweck dieser Angriffe ist unmittelbar die Treibstoffversorgung der russischen Armee zu treffen, aber eben auch die Ölexporte Russlands und damit die Finanzierungsgrundlage dieses Krieges. Insgesamt wurden in der letzten Woche mindestens 6 Raffinerien mit Drohnen angegriffen, zum Teil weit entfernt von der Ukraine, in Westsibirien, jenseits des Urals, also 2200 Kilometer von der Ukraine entfernt, 1400 Kilometer entfernt in Orsk. Zum Teil brannten die Raffinerien tagelang, wie die in Kirishi in der Region Leningrad, das liegt südöstlich St. Petersburg, oder auch das Öldepot in Feodosia auf der Krim. Die Wirkung der systematischen Angriffe ist in den sozialen Medien über Videos, die aus Russland verbreitet werden, gut dokumentiert. Auch über Satellitenbilder, die so ein Vorher-Nachher-Bild zeichnen. Man kann davon ausgehen, dass diese Raffinerien über Wochen ganz ausfallen oder in ihrer Kapazität stark eingeschränkt sind. Es gibt eine Ausnahme, diese genannte Raffinerie in Westsibirien. Der Angriff ist bestätigt worden von den russischen Behörden dort. Aber die Schäden, die dort verursacht worden sind, sind nicht vergleichbar mit den Schäden wie in Kirishi oder auch in Feodosia oder auch in anderen Raffinerien weiter westlich. In vielen Medien werden die Auswirkungen auf die Wirtschaft und das Leben der russischen Bürger beschrieben. Die Nachrichtenagentur Reuters gilt bei mir als gute Quelle. Sie beschäftigt sich seit Monaten bereits mit diesem Thema, hat mittlerweile viele Quellen erschlossen und gilt bei mir bei diesem Thema als sehr zuverlässig. Weitere Schwerpunkte waren, Sie haben recht, militärische Ziele auf der Krim, Luftverteidigungsanlagen, insbesondere Munitionsdepot wie in der Region Donetsk, Gefechtsstände wie der Gefechtsstand der 8. Armee, ebenfalls in der Region Donetsk, Rüstungsbetriebe in Perm und der Angriff auf eine der größten Munitionsfabriken Russlands östlich von Moskau.
Das waren jetzt vornehmlich Luftangriffe. Wenn ich mich recht erinnere, haben die Ukrainer auch gesagt, sie hätten da ein Schiff der russischen Marine getroffen, aber eines, das nicht mal im Schwarzen Meer umherfährt, sondern anderswo.
Ja, das war eine Korvette, würden wir sagen, die Korvette Grad. Die ist im Onega-See getroffen worden durch einen Angriff ukrainischer Spezialkräfte. Einzelheiten sind da nicht bekannt und es soll schwer beschädigt worden sein durch einen Treffer an der Steuerbordseite, genau da, wo also die Maschine auch ist. Mehr weiß man darüber nicht. Verständlicherweise rücken da die ukrainischen Spezialkräfte nicht raus mit Informationen. Bemerkenswert ist es allerdings schon. Der Onega-See liegt in Karelien, weit, weit entfernt von der Grenze der Ukraine. Und diese Korvette kann, und das ist die Besonderheit, auch Marschflugkörper tragen vom Typ Kalibr. und sie ist fähig, auf Binnengewässern verschoben zu werden, eben aus dem baltischen Raum ins Kaspische Meer und auch zur Not Richtung Asowsches Meer. Also diese Flexibilität dieser seegestützten Marschkörper ist schon bemerkenswert. Umso bemerkenswerter ist es dann, dass die Ukraine das Schiff getroffen haben wollen. Wir werden sehen, was da in nächster Zeit noch an Nachrichten kommt.
Okay, dann schauen wir noch auf das Kriegsgeschehen am Boden entlang der Frontlinie. Falls es hier keine gravierenden Entwicklungen gibt, Herr Bühler, können wir uns vielleicht heute mit einem kleinen Überblick begnügen?
Ja, gerne. Also die Russen haben nach wie vor aus strategischer Sicht die Initiative am Boden. Sie können dort angreifen, wo sie glauben, Erfolg zu erzielen. Die Lage ist weitgehend unverändert an der Nordfront, also Richtung Kursk, Sumy, auch Belgorod gibt es kaum Veränderungen. Sorgen machen den Ukrainern ganz sicher der Raum Kupjansk. In Kupjansk gibt es Orts- und Häuserkämpfe in der Stadt. Dort sind schon in der letzten Woche erste Kräfte eingedrungen in die Innenstadt. Sie ist aber nicht gänzlich unter Kontrolle, nach wie vor nicht. Der zweite Abschnitt ist der Abschnitt nördlich Lyman, wo die Russen immer weiter Richtung Westen drängen, Richtung des Oskil-Flusses. Und der dritte ist der Dauerbrenner, der Raum Bokrovsk und vor allen Dingen auch der vormalige Einbruch in die Front östlich der Stadt oder Kleinstadt Dobropilja. Hier versuchen die Russen jetzt das Blatt wieder zu wenden, haben viele Kräfte herbeigezogen, um die Ukraine dort wieder zu vertreiben aus diesem Finger, den ich so genannt habe, als der Einbruch im August erfolgte. Also hier geht es nach wie vor hin und her. Angriff wird durch einen Gegenangriff beantwortet und so geht das weiter. Das ist nach wie vor der große Schwerpunkt, vor allen Dingen auch die Südwestteile von Bokrovsk selbst. Auch dort sind einzelne Sabotagetrupps und einzelne kleinere Gruppen von Soldaten in die Stadt eingedrungen. Und die Ukrainer versuchen sie wieder rauszuwerfen, so muss man das sagen. Ansonsten denke ich, können wir es dabei belassen für heute. Sonst gibt es aus meiner Sicht da nichts mehr zu berichten.
Okay. Dann jetzt ein paar Sätze zum politischen Geschehen rund um diesen Krieg. Sehen Sie denn irgendwelche Dinge, Herr Bühler, die einen Fortschritt, wenn auch vielleicht nur einen kleinen, vermuten lassen, dass man dem Kriegsende auf politischem Wege näher kommt?
Also nein, leider nicht. Das ist jetzt fast 7 Monate her, dass die Ukraine auf Druck von Trump einen bedingungslosen Waffenstillstand zugestimmt hat und vorgeschlagen hat. Es hat seither 2 ukrainisch-russische Gespräche in Istanbul gegeben, die zwar einen Gefangenenaustausch und die Übergabe gefallener Soldaten beider Seiten zum Ergebnis hatten, aber Russland beharrte auf den Bedingungen, die einer Kapitulation der Ukraine gleichgekommen wären. Es sollten sogar Gebiete übergeben werden, die Russland noch gar nicht erobert hat und bis heute nicht hat. Und das alles und mehrere weitere Forderungen als Vorbedingung für einen Waffenstillstand. Der anschließende Gipfel in Alaska war ein Triumph für Putin und eine Blamage eigentlich für die Vereinigten Staaten. Seither greift Russland die Ukraine vor allem aus der Luft, aber auch auf dem Boden mehr denn je an. Alle Zugeständnisse, die Trump und seine Leute, sein Chefverhandler Steve Witkoff, von dem man schon seit Wochen nichts mehr gehört hat, gemacht haben, blieben ohne Wirkung auf Putin. Also die 7 Monate zusammengefasst, ich sehe keinen noch so kleinen Fortschritt hinsichtlich eines Waffenstillstandes oder gar einer Friedensvereinbarung. Aber das habe ich vor 7 Monaten auch nicht getan. Also zu offensichtlich war die Strategie Putins, seine Kriegsziele entweder auf dem Verhandlungsweg oder durch die Fortsetzung des Krieges zu erreichen. Und zu offensichtlich war auch die Blauäugigkeit der amerikanischen Gruppe, die die Administration heute beherrscht und vor allen Dingen derjenigen, die dort mit Putin stundenlang gesprochen, verhandelt will ich gar nicht sagen, gesprochen haben.
Blauäugigkeit will ich mal kurz aufgreifen. Wir haben ja vor einiger Zeit feststellen können, dass sich die Haltung von Trump in Bezug auf die Einschätzung der Russen und nachfolgend auch in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine bewegt hat, dass Trump seine Haltung geändert hat oder immer noch ändert. Haben Sie den Eindruck, dass sich das bei ihm verstetigt hat oder ist das immer noch mal so ein Hüt auf der einen Seite und dann wieder Hot auf der anderen Seite, was wir relativ häufig erlebt haben?
Also die Haltung Trumps hat sich zweifellos verändert. Ich glaube, dass er und seine Berater wissen, dass sie von Putin ausgenutzt und hinters Licht geführt wurden. Ob sich das verstetigt hat, das kann ich nicht sagen. Dazu sind die Aussagen zu unpräzise, zu vage manchmal. Wie das weitergeht, also ist aus meiner Sicht nicht berechenbar, für mich jedenfalls nicht. Das ist leider die Realität, mit der wir leben müssen.
Okay, dann auch ein gutes Stichpunkt, unpräzise Aussagen. Damit will ich mal zurückkommen zu den Tomahawk-Marschflugkörpern. Seit einiger Zeit steht ja die Möglichkeit im Raum, dass die Amerikaner solche Marschflugkörper für die Ukraine zur Verfügung stellen könnten. Zur Verfügung stellen meint dann auch hier wieder, dass man die Dinger wohl an NATO-Partner verkaufen würde und die sie dann an die Ukraine weiterleiten. Haben Sie, Herr Bühler, denn einen gefestigten Eindruck, an welchem Punkt wir hierbei jetzt sind? Also ich frage so gestellt, weil ich aus den Äußerungen von Trump auch nicht recht schlau werde.
Naja, hat er in diesen Tagen genau auf die Frage gesagt, das war die Frage eines Reporters im Weißen Haus, im Oval Office, er habe eine Art von Entscheidung getroffen, möchte aber jetzt wissen, was sie damit machen, wohin sie sie schicken, da meint er wohl die Marschflugkörper, diese Frage müsse er jetzt stellen. Also so vage wird dann geantwortet. Ich kann daraus keine klare Beantwortung der Frage des Reporters erkennen.
Aber es könnte durchaus sein, dass Trump die Tomahawks dann also zwar prinzipiell zur Verfügung stellt, aber sich ausbedungen hat, am Ende dann zu entscheiden, ob die Ukraine sie für bestimmte Ziele einsetzen darf oder nicht. Könnte man das so interpretieren?
Ja, ich denke, so kann man das verstehen. Also er und seine Berater meinen wohl, wenn sie Tomahawks freigeben, dann mit Auflagen. Die Biden-Administration hat ja lange den Einsatz weitreichender Waffen grenzüberschreitend verboten. Das hat sich erst geändert, als die Bedrohung der Ukraine aus der Region Kursk und Belgorod immer offensichtlicher wurde.
Und wenn die Haltung so ist, wie man es vermuten kann, wäre das eine vernünftige Position der Amerikaner?
Ich glaube nicht. Das fängt ja mit der Strategie an. Wenn ich will, dass die Ukraine ihren Abwehrkampf gegen diesen nach allen Maßstäben des internationalen Rechts verbrecherischen Angriffskriegs erfolgreich bestehen kann, dann muss ich sie mit allen Mitteln unterstützen, ohne selbst in den Krieg aktiv einzugreifen, was man aus guten Gründen nicht tun sollte. Das muss man immer dazu sagen. Es wäre eine vernünftige Strategie, die auch im Interesse aller anderen Staaten auf dieser Erde sein sollte, aber leider nicht von allen so gesehen wird, das ist auch richtig. Dennoch ist Russland auch nach allen strategischen Dokumenten der USA, allen strategischen Analysen, Bedrohungsanalysen für die USA und ihre Verbündeten die größte militärische Bedrohung. Darüber hinaus müssen auch die USA ein Interesse daran haben, dass aus diesem verbrecherischen Angriffskrieg, wenn er denn erfolgreich wäre, kein Vorbild für andere Staaten erwächst, die ebenfalls aus irgendwelchen historischen Gründen nun auch wieder imperialistische Ziele verfolgen wollen und das mit Gewalt. Wenn man das operativ betrachtet, vielleicht das noch als Ergänzung, dann führt jede Auflage zu einem Kontrollregime, das zum Ziel hat, dass die Auflage nur noch eingehalten wird. Und das führt unmittelbar zu einer Situation, dass amerikanische Soldaten im Detail die ukrainische Zielplanung überwachen, Rat geben, tu das nicht, tu das besser und so weiter. Das ist eine Situation, in der man durchaus unterstellen kann, die USA wären mit ihrer Armee an der Zielplanung beteiligt. Und dies ist der nächste Schritt, den der Kreml in seiner Propaganda sofort ausnutzen würde. Und sie würden viele Befürworter bekommen, die das ganz genauso sehen. Deshalb bin ich der Auffassung, egal was man an Waffen liefert, ob Handwaffen, Kampfpanzer, Artillerie oder auch weitreichende Waffen, hier sind die Waffen, liebe Ukrainer, ihr könnt euch mit ihnen verteidigen. Wir nehmen auf die Art und Weise keinen Einfluss, solange ihr euch an das internationale Recht, das humanitäre Völkerrecht, haltet.
Und vielleicht würde man aus den Ansagen der Amerikaner ja auch nicht schlau werden. Wenn die Anfrage von der Ukraine kommt, dürfen wir darauf und darauf schießen und dann aus dem Weißen Haus verlautet, naja, wir haben eine Art von Entscheidung getroffen, dann weiß man nicht, ob das wirklich eine vernünftige Kommunikation ist. Aber lassen Sie uns mal bei dem Fall der Fälle, also wenn die Marschflugkörper dann in die Ukraine kämen, noch kurz bleiben. Der Einsatz solcher Marschflugkörper, der könnte, Frage jetzt, von Flugzeugen aus erfolgen, die die Ukraine mittlerweile hat. Weil ich meine, eigentlich sind doch die Tomahawks seegestützt und ich glaube neuere auch landgestützt. Von Flugzeugen habe ich da bislang noch nichts gehört.
Also der Tomahawk ist vom Ursprung her ein seegestützter Flugkörper. Dafür ist er entwickelt worden. Mittlerweile ist er zu einem landgestützten Marschflugkörper weiterentwickelt worden, der von Abschussrampen von Land aus eingesetzt wird. Das heißt, die Ukraine bräuchte auch die entsprechenden Abschussrampen dazu, nicht nur die Raketen. Bei der Gelegenheit könnten wir auch die Falschbehauptung von einigen an dieser Stelle abräumen, die bis heute behaupten, der Tomahawk wäre in der Lage, Nuklearwaffen zu tragen. Das war in der Anfangszeit der seegestützten Variante der Fall. Aber diese Nuklearwaffen gibt es längst nicht mehr. Für den heutigen seegestützten wie auch für den landgestützten Tomahawk gibt es keine Nuklearwaffen.
Ich glaube, wir hatten darüber auch ausführlich schon gesprochen, als es darum ging, dass ja auch Tomahawks in Deutschland stationiert werden sollen, dass die Bundesregierung das mit den Amerikanern verabredet hat. Braucht es für den Einsatz der Tomahawks gesonderte langwierige Ausbildung der Ukrainer?
Also es braucht sicher eine gründliche Ausbildung für die Soldaten, die ihn einsetzen, die ihn warten müssen, die ihn programmieren müssen. Über die Dauer will ich da gar nicht spekulieren, das weiß ich schlichtweg nicht. Aber sicher ist das nicht von heute auf morgen zu machen. Ich denke, dass der Flamingo, von dem ich vorhin sprach, schneller im Einsatz sein würde als so ein Tomahawk. Der braucht sicher noch längere Zeit.
Und nun hat Moskau ja bereits gedroht, also wenn die Amerikaner solche Marschflugkörper liefern, dann würde das die Beziehungen zwischen Russland und den USA empfindlich stören, wenn nicht sogar zerstören. Was halten Sie davon?
Also da sind wir wieder bei der Strategie, die wir eben besprochen haben. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Zweitens will ich aber sagen, solche Äußerungen kennen wir bereits. Die Drohungen gab es von Seiten Russlands ja bereits bei der möglichen Lieferung von Kampfpanzern, wenn Sie sich erinnern, im Jahr 2023, Anfang 2023 und auch von anderen Waffen. Davon würde ich mich nicht beeindrucken lassen.
Ein Teil der putinschen Begründungen für diese Drohung liegt ja daran, dass er sagt, also wenn die Ukraine Tomahawks einsetzen will, dann ginge das nur mit Hilfe von US-Soldaten. Also nicht in Bezug auf die Ausbildung dafür, sondern in Bezug auf den tatsächlichen Einsatz. Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Also den Ukrainern ist durchaus zuzutrauen, dass sie diese Waffe alleine einsetzen können. Eine Unterstützung durch US-Soldaten halte ich für nicht notwendig.
Naja, das ist ja eine ähnliche Diskussion wie bei den Taurus-Marschflugkörpern. Ne? Also die unter anderem die Bundeswehr hat. Auch da gab es ja Debatten darum, dass die Ukraine zumindest aktive Unterstützung von westlichen Staaten bräuchte, wenn es um die Zieldefinition geht, ebenso die Zielplanung. Auch die Tomahawks müssen ja für ihre verschiedenen Navigationssysteme auf Kartenmaterial zurückgreifen, auf Höhenprofile, auch auf Fotos des jeweiligen Zieles. Woher soll denn all das kommen?
Also das haben die Ukrainer entweder selbst oder sie können sich die Daten auch selbst beschaffen. Natürlich ist es, wie auch schon beim Taurus, so, dass Spezialisten, die in den vergangenen Jahren nichts anderes gemacht haben als Zielplanung, Zielprogrammierung beim Taurus oder beim Tomahawk, das Handwerk zunächst viel, viel besser verstehen als die in verhältnismäßig kurzer Zeit ausgebildeten ukrainischen Soldaten. Aber ukrainische Soldaten können heute bereits eigene Drohnen und Marschflugkörper, Neptun beispielsweise, über große Distanzen ins Ziel führen. Von 2000 Kilometern haben wir vorhin gesprochen, mit Blick auf den Angriff auf die Raffinerie ostwärts des Ural. Warum sollten sie das nicht mit vom Westen gelieferten Waffen können? Das erschließt sich mir nicht.
Ich habe bei Telepolis einen Artikel gelesen, da schreibt der Autor Folgendes, ich will mal kurz zitieren. Die Flugkörper benötigen US-Satellitenkarten für TERCOM, US-Satellitenbilder für DSMAC und US-Infrastruktur für GPS und Kommunikation. Diese Abhängigkeit gilt für alle Nutzerstaaten weltweit. Moskau hat wiederholt betont, dass die Lieferung von Zieldaten und Targeting-Informationen aus russischer Sicht eine direkte Kriegsbeteiligung darstellt. Aus völkerrechtlicher Perspektive ist diese Frage nicht trivial. Zitat Ende, also von diesem Artikel bei Telepolis und TERCOM, DSMAC, GPS sind quasi drei der Systeme, die die Tomahawks für die Navigation nutzen. Hat der Autor also Unrecht?
Also, bin beeindruckt, was Sie alles lesen, aber ich bleibe dabei, dass die Ukrainer das nach erfolgter Ausbildung alleine können. Auch die Grundlagen für die Zielprogrammierung, ich nenne es den digitalen Atlas, können Sie sich selbst beschaffen. Die Koordinaten für das Ziel wissen Sie besser als alle anderen im Westen. Es handelt sich hier um stationäre Ziele, die mit solchen Waffen bekämpft werden, nicht um bewegliche. Ja, jetzt haben Sie drei Navigationssysteme genannt. So ein Marschflugkörper hat tatsächlich mehrere Navigationssysteme, die nebeneinander phasenweise oder ersatzweise auch genutzt werden können. Dem Flugkörper wird vor Abschuss die Zielkoordinate eingegeben und zusätzlich werden ihm Bilder des Ziels mitgegeben, damit die Genauigkeit im Ziel erhöht wird. Der Flugkörper weiß also, wohin er soll. Mit dem GPS-Signal vom Satelliten, Sie hatten es gerade genannt, weiß der Körper auf dem Weg zum Ziel genau, wo er im Augenblick ist. Das ist so wie beim Navi im Auto. Sollte aber das Satellitensignal gestört sein, muss er dann auf ein anderes Navigationssystem ausweichen. Und das ist das Trägheitsnavigationssystem. Dieses misst mit Sensoren die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, Dreh- und Winkeländerungen des Flugkörpers und berechnet fortlaufend die Position des Flugkörpers, sodass dieser jederzeit weiß, wo er ist. Und dann haben wir das TERCOM, das Sie genannt haben. TERCOM ist nichts anderes als ein digitaler Atlas, der dem Flugkörper mitgegeben wird, mit seinen Sensoren, Radarsensoren, optische Sensoren, vergleicht der Flugkörper also ständig. Ist er noch auf der einprogrammierten Route, ist links der Fluss, rechts der Berg, der da sein sollte, die Brücke oder was auch immer, das Meer, so wie Sie auf seinem mitgeführten digitalen Atlas aufgeführt sind. Für so einen digitalen Atlas sind dreidimensionale Geodaten erforderlich. Das gibt es beim Taurus auch. Die sind entweder im gelieferten Paket mit enthalten oder können dazu gekauft werden. Das gibt es auf dem Markt. Ja, und dann haben wir das DSMAC, dieses Navigationssystem, will die Abkürzung gar nicht ausgeschrieben nennen. Dieses Navigationssystem hilft dem Flugkörper, wie eingangs erwähnt, zu erkennen, dass er tatsächlich im Endanflug auf das gewünschte Ziel zufliegt. Also eine Fabrikhalle beispielsweise, ein Bunker, eine Brücke. Dieses System erhöht die Zielgenauigkeit und dazu müssen eben Bilder mitgegeben werden, auf denen eben dieses Ziel dann erkennbar ist. So ein Bild kann aus verschiedenen Quellen stammen, ja, aus Satellitenaufnahmen, die auch auf dem Markt verfügbar sind. Sie können aber auch von Spezialkräften vor Ort stammen, die sich in der Nähe des Ziels befinden und eine Aufnahme des Ziels machen. Also ich habe das jetzt alles so erklärt, dass ich es selbst verstehen kann. Das ist sehr kompliziert, das ist aber kein Hexenwerk. Wer mir erklären will, dass das die Ukraine nach Ausbildung nicht beherrschen, ja, der soll sich bei mir melden, dann werden wir das ausdiskutieren.
Die E-Mail-Adresse sagen wir am Ende. Und ich habe gelernt, dass es DSMAC und nicht DSMAC heißt. Abschlussfrage dazu zum Tomahawk, irgendwie eigentlich nur der Vollständigkeit halber, weil es ist ja eigentlich aus Ihren Sätzen durchaus rausgekommen. Sie sehen also beim Einsatz von Tomahawks durch die Ukraine keine Kriegsbeteiligung der Amerikaner, so wie Putin das gesagt hat.
Nein, das sehe ich nicht. Aber das schließt natürlich auch nicht aus, dass die Russen das weiter behaupten. Alles, was wir hier im Westen diskutieren, das wird ja genauestens registriert, analysiert und darauf untersucht, wie man das für die eigene Propaganda, für den russischen Informationskrieg verwenden kann, der gemäß der Kreml-Doktrin zentral gesteuert, parallel zu diesem russisch-ukrainischen Krieg stattfindet.
Hm. Das also zum Tomahawk. Ich will mal die Gelegenheit nutzen, Herr Bühler, doch noch mal den Taurus jetzt hervorzukramen. Ist er ziemlich still geworden zu diesem Thema. Hin und wieder gibt es noch mal Forderungen der schon immer unermüdlichen. Also Agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel hat vor Monatsfrist, glaube ich, noch mal gefordert, den Taurus sofort zu liefern. Aber ansonsten ja eher Schweigen. Warum eigentlich? Der Kanzler war ja, als er noch nicht Kanzler war, auch eher bei denen, die gerne geliefert hätten. Haben Sie eine Erklärung?
Also ich habe mich ja auch seit Mai 2023 dafür ausgesprochen. Damals hatten ja die Franzosen und auch die Briten das Äquivalent zum Taurus geliefert. Alle Sachargumente dagegen, die da vorgebracht worden sind in dieser monatelangen Diskussion, sind ja mittlerweile abgeräumt. Bis auf eins, welche Rolle spielt der Taurus für unsere eigene Sicherheit? Und das können nur die beurteilen, die tatsächlich in der Verantwortung stehen und die über geheime Informationen verfügen, die uns allen nicht zur Verfügung stehen und die ich auch nicht hinterfrage, weil sie eben geheim sind. Aber alles andere, das da gesagt worden ist, das wurde aus meiner Sicht widerlegt.
Ich will kurz nachfragen, also der Vormärz, Kanzler Scholz hat ja immer so sein, ich sehe was, was du nicht siehst, raushängen lassen und dieses Nichtliefern mit Kenntnissen begründet, die halt die meisten anderen nicht hätten. Hat denn Merz diese Kenntnisse als Kanzler vielleicht jetzt auch und versucht deswegen den See weiter still ruhen zu lassen?
Also das weiß ich nicht, aber mittlerweile hat die Causa Taurus wegen der aus meiner Sicht unsachlichen und teils auch falschen Argumente ja so eine Symbolwirkung bekommen, dass auch ich mittlerweile sage, diese wenigen Flugkörper sind es nicht wert, dass wir uns in dem öffentlichen Diskurs noch mehr spalten lassen, als es in der Frage des Russlandkrieges gegen die Ukraine ohnehin schon der Fall ist. Also immerhin war das Ergebnis des öffentlichen Diskurses ja eine stabile Mehrheit der deutschen Bevölkerung gegen eine Taurus-Lieferung.
Aber könnte nicht dann dennoch eine neue Situation eintreten? Also wenn die Amerikaner den Ukrainern gestatten würden, Tomahawks einzusetzen, dann kann man doch schon damit rechnen, dass meinetwegen auch Frau Strack-Zimmermann wieder auftritt und sagt, also Leute, jetzt wo die Amerikaner ihr Okay für diese Waffen gegeben haben, welchen Grund sollte es jetzt noch geben, den Taurus zu verweigern?
Also ich schlage vor, da sollten wir erstmal abwarten, wie die Diskussion in den USA weitergeht und wer sich dann gegenüber dem Präsidenten letztlich mit besseren Argumenten durchsetzt. Da gibt es ja durchaus auch unterschiedliche Strömungen.
Okay. Also dann belassen wir es für den Moment dabei und kommen zum nächsten Schwerpunkt. Pete Hegseth, der sich offenbar auch selbst gerne als Kriegsminister sieht, hat wohl sämtliche Generäle und Admiräle der US-Streitkräfte einbestellt und nicht nur die, damit sie sich eine Rede von ihm und eine von Donald Trump anhören. Dazu haben uns viele Fragen erreicht. Vielleicht können wir die mal nach und nach abarbeiten, ob nun wörtlich zitiert oder nicht. Zunächst mal, Herr Bühler, war da tatsächlich also die gesamte Spitze des US-Militärs versammelt? Die gesamte?
Ja, die Amerikaner haben 800 Generale und Admirale. Die hat Verteidigungsminister Hegseth alle nach Quantico befohlen. Einziger Tagesordnungspunkt war eine Rede des Verteidigungsministers, so war es angekündigt. Wozu er sprechen wird, war vorher nicht bekannt. Da gab es unterschiedlichste Spekulationen dazu. Und zu den 800 Generalen und Admiralen kommen dann noch dazu die sogenannten Senior Enlisted Leaders oder Command Sergeant Majors, auch bekannt. Also der jeweils höchstrangige Unteroffizier eines Kommandobereichs, der für den Kommandeur in allen Fragen der Unteroffiziere und Mannschaften eine beratende Funktion hat, gleichzeitig aber auch für die Führung, Ausbildung und Erziehung der Mannschaften und Unteroffiziere in dem Kommandobereich verantwortlich ist. Das ist eine sehr angesehene und auch mächtige Dienststellung im amerikanischen System. Und ein amerikanischer Divisionskommandeur oder ein Korpskommandeur oder auch auf höheren Ebenen wird niemals zu einem offiziellen Anlass gehen, ohne dass er seinen Senior Enlisted oder Command Sergeant Major mitbringt. Hm.
Nun hat uns Patrice Kaiser geschrieben, ganz grundsätzlich zu dieser Veranstaltung zum Sinn und auch zum Umfang. Und sie fragt Folgendes, Zitat, finden Sie, Herr Bühler, das klug bzw. vernünftig und verantwortbar? Also ich fühle mich nun wirklich weit entfernt von jeglicher Verschwörungstheorie. Aber wenn ich, sagen wir, Filmregisseur wäre, würden mir einige höchst unschöne Fortsetzungen einfallen. Zitat Ende.
Ja, ich glaube, da muss ich unserer Hörerin recht geben. Es ist schon seltsam, wenn alle, die ja nicht nur in den USA, sondern auch um den Indopazifik herum im Nahen Osten in Europa stationiert sind, da in die USA zurückgeholt werden. Sie haben in den USA, aber auch und gerade auf diesen Auslandsposten wichtige Aufgaben mit sehr hoher Verantwortung, zum Teil auch Doppelfunktionen in internationalen Organisationen, wie zum Beispiel der NATO. Der Oberbefehlshaber der NATO, der gleichzeitig Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa ist, ist ein Beispiel. Und es ist zweitens ein hohes Risiko, das man dabei eingeht, wenn man der Truppe vor Ort ihre Führung einfach wegnimmt. Es ist ja so, dass immer auch etwas passieren kann, wo dann unverzüglich Führung vor Ort erforderlich ist. Und wenn dann alle vom 1 bis zum 4-Sterne-General in die USA beordert werden, dann sieht es an diesem Tag und am Reisetag davor und am Reisetag danach bei weiten Entfernungen um die Führungsfähigkeit der US-Streitkräfte nicht besonders gut aus. Also für eine solche Zusammenfassung von Führungspersonal gibt es nach meinem Wissen kein Beispiel. Und es kommt ein dritter Punkt dazu. Im Grunde genommen ist die gesamte Chain of Command, wie die Amerikaner das nennen, also die gesamte Befehlskette vom Präsidenten bis zum ausführenden Ein-Sterne-General, der Befehlshaber einer Raketeneinheit ist, alles in einem Raum versammelt. Auch das ist ein Risiko, das man gut durchdenken muss und wo man bisher immer gesagt hat, dass Kommandeure oder Stellvertreter oder Präsident und Vizepräsident niemals in einem Flugzeug fliegen, beispielsweise. Diese Policy gibt es ja. Also hier hat man sich darüber hinweggesetzt, alles in einem Raum, alles nach Quantico.
Naja, nun könnte man ja sagen oder fragen, vielleicht hat es sich ja gelohnt für die Anwesenden, also gelohnt, dem etwas uninspiriert wirkenden Oberbefehlshaber, sprich Trump, und dem Verteidigungsminister zuzuhören. Sie haben sich das auch alles angeschaut, kann man ja im Netz machen. Was meinen Sie, hat sich's gelohnt?
Also zunächst werden alle Teilnehmer überrascht gewesen sein, dass die gesamte Veranstaltung live ausgestrahlt wurde und dass sie neben Hexet auch ihrem Oberbefehlshaber Trump zuhören mussten, was vorher ebenso wenig bekannt war wie das Thema der Rede des Verteidigungsministers. Diese umfasste nicht etwa strategische Themen, wie die geostrategischen Herausforderungen, die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, die Folgerungen für die US-Streitkräfte, was man eigentlich bei einem solchen Top-Meeting erwarten dürfte. Es war eine Rede mit im Wesentlichen 10 Punkten, die sich auf angebliche Fesseln bezogen, von denen die Streitkräfte ab sofort befreit werden sollen. Es war nach Aussage von Hexet ein Liberation Day, ein Befreiungstag, vergleichbar mit dem Liberation Day, den Präsident Trump bei der Ankündigung seiner Zölle ausrief. Es war eine Rede, in der sich die militärische Führung anhören musste, dass es künftig keine fetten Generale und Admirale mehr geben darf, dass es bei den Kampftruppen künftig ausschließlich männliche Standards geben soll, dass jeder Soldat jeden Tag verpflichtet ist, Sport zu machen, nicht irgendeinen Sport, sondern richtig hartes Training, wie er gesagt hat, dass die Grundausbildung wieder angsteinflößend und fordernd sein muss, dass die Ausbilder, die Drill Sergeants, auch wieder die Rekruten anfassen dürfen, das heißt schlagen dürfen auf Deutsch, dass man in sozialen Medien nicht anonym auftritt, dass man mehr Zeit für Ausbildung und Wartung des Geräts und der Waffen bereitstellen muss und andere Ausbildungsinhalte einfach vernachlässigen kann. Man muss Personal ausschließlich nach Leistung fordern, was auch immer das heißt. Man soll nicht mehr auf Eierschalen laufen, sondern muss risikobereiter werden. Die Soldaten dürfen keine Bärte mehr tragen, sie sollen keine langen Haare haben. Man muss Personal nach Leistung fordern, meint er. Impliziert natürlich, dass es früher nicht nach Leistung ging. Man will keine Millis und McKinseys mehr. Mit Milli meint er den ehemaligen Generalstabschef Mark Milli. Mit den McKinseys meint er nicht irgendwelche Berater, sondern er meint den General Ken McKinsey, der das Central Command geführt hat bis vor wenigen Jahren. Also er war auch noch stolz darauf, einige gefeuert zu haben. Er sagte, es soll keine Einsatzregeln mehr geben, keine Rules of Engagement. Es muss die Freiheit geben, damit die Truppe risikobereiter und auch tödlicher werden kann. Lethal nennt er das. Also Major Hexet vergisst dabei, dass es die Kommandeure sind, die die Einsatzregeln aufstellen. Das geht nämlich von unten nach oben. Und letztlich wird es oben genehmigt, was die Kommandeure glauben, dass sie brauchen, um das Profil einer Operation auch im Griff zu behalten, auch die Gewaltausübung im Griff zu behalten beispielsweise. Das sind soweit die Inhalte, die ich mitgenommen habe. Also vorgetragen war die Hexet-Show schon gut, wie man es von einem ehemaligen Fernsehmoderator eben erwarten darf, weitgehend frei, oder er hat noch einen Teleprompter irgendwo am Ende des großen Auditoriums gehabt, das konnte man nicht sehen, aber vom Vortrag her schon einstudiert und gelungen, nicht unbedingt allerdings die Art und Weise, wie er den Vortrag dann auch gehalten hat, also die Haltung, die dahinter steckt.
Dass Sie Major Hexeth gesagt haben, das war sicherlich auch nicht ganz unabsichtlich. Zumindest ist es bei mir so angekommen und dann können wir auch die Stellung, die Herr Hexeth hat, auch vielleicht ein bisschen besser einordnen. By the way übrigens, Herr Bühler, ich hatte vorhin wieder Verteidigungsminister gesagt, vielleicht aus Gewohnheit noch, denn immerhin hat Trump ja das Ministerium mittlerweile in Kriegsministerium umbenannt, entsprechend den Mr. Secretary auch. Wie finden Sie das eigentlich?
Also angesichts der Herausforderungen, vor denen wir in dieser Welt stehen, um den Frieden zu erhalten oder wiederherzustellen, ist es völlig nebensächlich. Tatsächlich bleibt der Name Verteidigungsministerium, also Department of Defense, ja, auch der Titel Secretary of Defense. Diese Bezeichnungen dürfen nämlich nur vom Parlament geändert werden. Man hat also einfach einen Untertitel dran gehängt, eben Department of War und, oder Secretary of War, und benutzt den Unterartikel allerdings im täglichen Sprachgebrauch. Hexet rechtfertigt das mit dem Satz, wir bilden Krieger aus, Warriors, und nicht Verteidiger, Defenders. Grundsätzlich ist es ja richtig. Vieles an seiner Rede insgesamt war auch nicht komplett falsch, was er gesagt hat. Ich vermute, dass es auch manchen bei uns gefallen hat, mir allerdings nicht. Es kam vom falschen Redner an das falsche Publikum im Saal. Aber muss man deshalb, weil man auf die Kriegstüchtigkeit hinweisen will, mit einem Trick den Namen eines Ministeriums ändern? Muss man deshalb die gesamte militärische Führung der amerikanischen Streitkräfte zusammenziehen? Das wissen die selbst, im Zweifel aus eigener Erfahrung besser als eben der jetzige Verteidigungsminister Pete Hexeth.
Als jetzt Major, habe ich nicht Major gesagt. Als Major Hexeth, hätte ich jetzt noch ergänzt. Ich will mal noch, Herr Bühler, zu den Bildern fragen, die wir von dieser Veranstaltung sehen konnten. Da sitzen ja die Militärs ziemlich regungslos da, folgen den Ausführungen auf der Bühne keine oder nur ganz verhaltene Reaktionen auf das Gesagte. Wenn Trump zum Beispiel sagt, dass jeder den Raum auch verlassen könne, dass er dann aber auch seinen Dienstgrad verlieren würde und seinen Posten. Da gab es mal so verhaltenes Lachen, aber sonst, Trump hat sich am Ende selbst applaudiert, weil es keiner sonst getan hat. Das wurde nun in einigen Medien so interpretiert, als würden die Generäle und Admiräle damit ihren inneren Protest ausdrücken. Kann man das so interpretieren oder ist das bei solchen Zusammenkünften immer so?
Nein, das ist nicht immer so, gerade in Amerika nicht und schon gar nicht auf dieser Ebene. Da geht es durchaus auch etwas lockerer zu. Da wird auch mal applaudiert am Ende. Das kann man also so interpretieren, wie es verschiedene Medien gemacht haben. Vor allen Dingen, weil die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Generale und Admirale, bereits zu Beginn erkannt haben dürften, dass sie eigentlich nur Staffage sind für diese Hexeth-Show. Spätestens bei der Nennung der Namen von General Milley und General McKinsey hat aber sicher bei den meisten auch eine Art Solidarisierung eingesetzt. Dazu kommt der Inhalt der Rede und dazu kommt die ohnehin weit verbreitete Skepsis gegenüber diesem Verteidigungsminister, die sich durch seine Skandale und durch das offenbar im Pentagon herrschende schlechte Klima und zuweilen Chaos noch verschärft haben dürfte. Sie werden einzelne Passagen auch als unmittelbare Beleidigung empfunden haben. Und so gab es dann am Ende kaum Beifall, was in Amerika durchaus nicht üblich ist. Also ganz im Gegenteil, am Ende einer solchen Ansprache, da habe ich es mehrfach miterlebt, dass da durchaus Beifall geklatscht wird. Bei Trump ist es etwas anders. Aber er ist der gewählte Präsident und gleichzeitig Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte. Aber auch ihm ist offenbar das etwas frostige Klima gleich zu Beginn aufgefallen. Er sagte, er sei noch nie in einen Raum gekommen, in dem es so still war. Also daran erkennt man das. Und am Ende seiner Rede, da gab es durchaus zwar verhaltenen, aber ein wenig Beifall, dass man bei Hexeth also wirklich kaum gehört hat.
Okay, dann nochmal zum Inhalt zurück dieser beiden Reden. Da fange ich mal mit der Mail von Jürgen Lux an. Kurzes Zitat. Der Eindruck der gehaltenen Reden beunruhigt mich sehr. Vor einiger Zeit hatten Sie, Herr Bühler, mal berichtet, dass man als Soldat generell einen Eid auf die Verfassung der USA leistet. Zumindest Teile der Rede halte ich nicht für verfassungskonform, zum Beispiel betreffend den Einsatz der Armee im Inneren der USA. Wie schätzen Sie das Ganze ein, auch im Hinblick auf die NATO? Fragezeichen und Zitat Ende.
Ja, das stimmt. Die Offiziere werden auf die Verfassung vereidigt. Das sogenannte Enlisted Personal, also die Unteroffiziere und die Mannschaften, die werden zusätzlich zum Gehorsam gegenüber der Befehlskette vereidigt. Inhaltlich sind wir jetzt, glaube ich, bei der Rede von Trump. Wir haben eine Invasion von innen, sagt er in Amerika. Wir müssen unsere Grenzen vor der Bedrohung von innen verteidigen. Wir haben einen Krieg im Inneren der Vereinigten Staaten. Er sagt, Washington war die unsicherste Stadt der Vereinigten Staaten, bis er selbst die Nationalgarde aktivierte. Heute wäre Washington die sicherste Stadt der USA. Und das müsste man jetzt auch mit Chicago, mit Portland, mit Seattle machen. Wir sollten diese gefährlichen Städte zu einem Übungsplatz für unser Militär machen. Portland sehe ohnehin aus wie ein Kriegsgebiet. Das ist im Grunde genommen die Kernpassage in diesem Zusammenhang und stellt alle anderen Punkte, die dem Militär auch nicht gefallen haben dürften, in den Schatten. Und das ist aus meiner Sicht das Eigenlob, dass er in 8 Monaten bereits 7 Kriege beendet habe. Jetzt sei er dabei, den Krieg im Nahen Osten zu beenden und das nach 3000 Jahren Krieg dort. Mein Gott, in dieser Gruppe von 800 Generalen und Admiralen sind viele, viele dabei, die entweder in der Region eingesetzt waren oder dort auch stationiert waren und die Verhältnisse viel, viel besser kennen als ihr Oberbefehlshaber. Und dann kommt dann die Drohung auch dazu, die Sie eben schon angesprochen haben. Es kommt dazu, dass er einen ehemaligen Präsidenten und Oberbefehlshaber kritisiert hat, dem die meisten 8 Jahre lang unterstellt waren. Er sagte, Obama hat einen lousy Job gemacht, beispielsweise. Also sowas kommt auf dieser Ebene auch nicht gut an.
Die NATO, Herr Bühler, spielt auch in der Mail von Helmut Kaufmann eine Rolle. Da will ich auch kurz vorlesen. Also Zitat, nach der Rede des US-Präsidenten vor seinen Generälen müsste doch jetzt auch der Letzte verstanden haben, wohin die Reise in den USA gehen soll. Wenn nun aber auch die USA eine Autokratie werden sollten, stellt sich dann nicht die grundsätzliche Frage nach dem Selbstverständnis der NATO und nach den Werten, für deren Verteidigung sie gegründet wurde? Wer schützt dann noch wen vor wem? Ich stelle die Frage bewusst so pointiert scharf, weil sich die Frage nach dem Sinn dann ganz neu stellen könnte. Zitat Ende.
Also ich teile diese pessimistische Einstellung, die jetzt da in Ihrer Frage herauskommt, nicht in vollem Umfang. Ich glaube nicht, dass sich die amerikanische Demokratie von Trump in eine Autokratie verwandeln lässt. Das mag jetzt eine etwas optimistische Betrachtungsweise sein von mir, das gebe ich gerne zu. Vielleicht ist auch ein bisschen Hoffnung dabei. Auf jeden Fall, glaube ich, müssen wir alles tun, um mit dieser Administration auch im Gespräch zu bleiben, sie auch zu beeinflussen. Das hat ja auch ganz gut funktioniert in den letzten Monaten, glaube ich. Und diesen Weg müssen wir fortsetzen, weil wir einfach in einem Maße abhängig sind, mit Blick auf unsere Sicherheit in Europa, dass es eine lange Zeit dauern würde, um sich aus dieser Abhängigkeit lösen zu können.
Hannes W. aus München interessiert, wie viele andere sicher auch, wie die beiden Reden in den US-Streitkräften aufgenommen worden sind. Da haben Sie ja schon ein paar Vermutungen angestellt. Jetzt ist seine Frage, also die von Hannes W. aus München, Zitat, gibt es aus Ihrem Bekanntenkreis im US-Militär Rückmeldungen dazu? Ich hatte aus Ihren Berichten immer bisher den Eindruck gewonnen, dass die US-Armee eine der offensten und standhaftesten Institutionen in Bezug auf Diversität und demokratische Werte sei. Zitat Ende.
Ja, es gibt viel Kritik, insbesondere am Verteidigungsminister und an seinen Aussagen. Es gibt Kritik daran, dass er Diversität nicht mehr fördern möchte. Hier hat sich sehr viel bewegt in den letzten 20, 25 Jahren. Als ich Anfang der 90er Jahre in Kansas war zur Generalstabsausbildung, habe ich durchaus auch das Gegenteil erlebt. Will das gar nicht im Einzelnen ausbreiten. Das ist jetzt schon lange her und das ist überwunden. Es gibt auch Kritik an Präsident Trump und seiner Beschreibung der inneren Lage der USA und seiner Absicht, die Nationalgarde einzusetzen. Einige beklagen sich über die Außenwirkung der Hexeth-Rede, weil sie international den Eindruck zurücklässt, dass es offenbar Missstände in den US-Streitkräften gibt, die so groß sind, dass ein Verteidigungsminister alle Generale und Admirale zusammenholen muss. Und diese Missstände sind auch nach meinem Erleben real nicht so vorhanden. Und so wird das Ansehen der US-Militärs geschwächt. Ich habe keinen Zweifel, dass die militärische Spitze der US-Streitkräfte fest zur Verfassung der Vereinigten Staaten stehen. Daraufhin hat ja auch zuletzt Generalstabschef Mark Milley hingewiesen, als er planmäßig, ich glaube vor 2 Jahren, in Ruhestand ging.
Und aus Kansas haben Sie wahrscheinlich einen Kugelschreiber mitgenommen, den Sie gerne in der Hand halten und uns das hier sozusagen hörbar machen. Aber Sie haben es gemerkt. So, weiter im Text. Dann ist natürlich auch die Frage wichtig, wie die Generalität, wie das Offizierskorps mit all dem umgeht. Claudia Hoffmann-Tümmers hat uns geschrieben, bringt ihre Bitte wie folgt auf den Punkt. Zitat. Können Sie, Herr Bühler, einmal darlegen, welche Möglichkeiten für Soldaten und ihre Führung bestehen, solchen gefährlichen Tendenzen entgegenzutreten? Immerhin haben Sie, wie in Demokraten wohl üblich, also Ihren Eid auf die Verfassung geleistet, nicht etwa auf einen Führer, und gerne auf die US-Armee bezogen, würde nennenswerter Widerstand innerhalb der Armee nicht zwangsläufig in einen Bürgerkrieg führen? Zitat Ende.
Nein, das sehe ich nicht. Ich habe das vorhin ja schon gesagt, ich sehe nicht, dass die USA auf dem Weg zu einer Autokratie sind. Das hoffe ich jedenfalls, dass es so ist. Ja, aber die Generale werden Widerspruch äußern müssen, vor allen Dingen in einer Frage, wenn die Verfassung gebrochen wird, dann müssen sie widersprechen. Zunächst im kleinen Raum, im persönlichen Gespräch oder im kleineren Kreis. Aber wenn das nichts nützt, dann müssen sie auch öffentlich widersprechen. Die USA sind ein Rechtsstaat. In den USA ist es ganz genauso. Der Bruch der Verfassung ist ein Rechtsverstoß und zwar kein geringer. Bei uns wäre es vergleichbar, dass ein Befehl nicht befolgt werden darf, wenn er ein Verbrechen beinhaltet. So ist es bei uns geregelt in unserer Wehrverfassung. Und bei den Amerikanern ist es da ganz ähnlich. Also das erwarte ich dann auch, dass sie das tun. Es gibt einige Pensionäre in Amerika, die ich hervorheben möchte, die sehr deutlich sich äußern. Und das ist Mark Hertling, Generalleutnant früher gewesen, lange Verwendungszeit auch in Deutschland gehabt. Wir kennen uns gut seit 25 Jahren. Genauso gut kenne ich Generalleutnant Ben Hodges, der auch bei uns im Podcast schon mal war. Beide äußern sich sehr kritisch zu dem ganzen Quantico-Unternehmen dort und zu den Aussagen des Verteidigungsministers, aber auch des Präsidenten. Hier ein bisschen verhaltener.
Da kommen wir zur Mail von Friedhelm Gödde aus Büren. Den ersten Teil haben Sie im Prinzip, glaube ich, schon beantwortet. Da geht es um das Austauschen und das Entlassen von Generälen. Ich will mich auf den zweiten Teil mal konzentrieren. Da dreht er das Ganze noch ein bisschen weiter und fragt sich, wie es eigentlich bei uns ist. Zitat jetzt: Wer bestimmt in der Bundeswehr, welche Offiziere zu Generälen befördert werden, welche Generäle weiter befördert werden und welche Funktion sie dann jeweils ausführen? Ab wann wird das dann politisch? Wie lange ist das Verfahren bundeswehrintern? Welchen Einfluss haben die Militärs bzw. die zivile Verwaltung auf diese Entscheidung? Der Verteidigungsminister hat sicherlich großen Einfluss auf die Benennung des Generalinspekteurs als seinem engsten militärischen Berater. Aber die gesamte Spitze mit Gefolgsleuten besetzen kann er doch sicherlich nicht? Fragezeichen und Zitat Ende.
Ja, das ist zunächst mal so geregelt wie in jeder anderen Armee auch. Sie müssen, bis Sie für eine Auswahl auf einem Generalsposten in Frage kommen, konstant überdurchschnittliche Leistungen bringen und das von Anfang an. Also in der Ausbildung, beim Studium, beim Dienst in der Truppe, im Einsatz, im Ministerium, im internationalen Bereich. Sie werden alle 2 Jahre beurteilt, nicht nur von einem Vorgesetzten, sondern müssen auch dessen Vorgesetzte, also eine ganze Befehlskette, sich dazu äußern, vor allen Dingen, wenn es um Prognosen auf längere Sicht geht. Sie müssen sich in der Regel für die Generalstabsausbildung qualifizieren, so mit dem Alter von Mitte 30 und dann diese auch erfolgreich abschließen. Und dann stehen Sie so ab Mitte Ende 40 für eine Auswahl zum General zur Verfügung. Das wird im Personalamt unter Einbeziehung der Spitzendienstgrade, also bei uns der Inspekteure, des Generalinspekteurs, der Staatssekretäre, zivil und militärisch, also schrittweise vorbereitet. Dann tritt eine Personalkonferenz unter der Leitung des Ministers zusammen und berät die Vorschläge und entscheidet sie. Also dieser Personalkonferenz gehören dann neben dem Minister die Staatssekretäre, die parlamentarischen Staatssekretäre, der Generalinspekteur an. Der Minister entscheidet abschließend. Wichtig ist der Grundsatz, dass wie bei allen Personalentscheidungen eine Auswahl nach Eignung, Leistung und Befähigung erfolgt, so wie es unser Rechtssystem fordert. Und so wie es auch im Grundgesetz verankert ist. Und das geschieht auch, muss ich sagen, auch wenn es hier und da mal irgendwo klemmen sollte. Aber prinzipiell ist dieses System geeignet, dass man die richtigen Leute an den richtigen Platz bekommt. Der Generalinspekteur, da gibt es allerdings kein Verfahren dazu, aber nach allgemeiner Praxis sagt man natürlich dem Regierungschef oder der Regierungschefin in früheren Jahren, dass der und der für den Generalinspekteur geeignet ist und dass die Absicht besteht, ihn in dieses Amt zu berufen. Also informiert man vorher schon. Aber da gibt es keine formelle Mitsprache. Die Auswahlkriterien sind dort eigentlich sehr eng.
Okay, wenn ich an die Uhr schaue, Herr Bühler, wir sind schon wieder eigentlich über die Zeit. Jetzt muss ich vorschlagen, wir lassen die Geschichte mit den Drohnen für heute weg, kommen dann in der nächsten Woche nochmal drauf zu sprechen. Ich hätte ja auch noch ein paar Fragen zum Thema Wehrdienst in Deutschland. Gibt es ja auch eine sehr ausführliche und wichtige Debatte. Können wir möglicherweise auch nächste Woche drüber reden. Vorschlag, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Ist das okay für Sie, Herr Bühler?
Das ist okay.
Okay. Dann habe ich, bevor wir uns verabschieden, noch einen Podcast-Hörtipp für Sie, nämlich das hier.
Wir sind zu Ihnen gekommen. Nach meiner Kenntnis ist das sofort.
Und die Mauer wird fallen.
Jedes Jahr im Herbst beginnen sie wieder. Die Ossi-Wochen in den Medien.
Osten wird komplett blau.
Man sieht sich sehr stark bei der AfD und auch bei der Linken.
Sozusagen die DDR ist wieder da.
Rund um den Tag der Deutschen Einheit geht es los mit den Erklärungsversuchen. Warum sind Ost und West noch nicht wirklich eins? Warum wählen die alle blau im Osten? Haben die nichts gelernt? Darum geht es im Podcast DNA des Ostens.
Dieses undifferenzierte Bild vom Osten sorgt oft dafür, dass es zu so Abwehrmechanismen kommt. Also ich könnte mich jetzt zum Beispiel permanent darüber aufregen, dass man uns manchmal als Dunkeldeutschland bezeichnet.
Dunkeldeutschland, das hat sich offenbar festgesetzt. Man könnte die Reihe auch noch fortsetzen. No-Go-Areas, abgehängte Regionen, hoffnungsloser Fall und so weiter.
Und ich kann diese Wut auch verstehen. Also wenn man die ganze Zeit erzählt bekommt, wie scheiße alles ist und man selber hat aber den Eindruck, nee, wir leben doch hier auch ein ganz normales Leben.
Ja, was denn nun? Welches Bild vom Osten ist das Richtige? Oder ist es vielleicht noch gar kein fertiges Bild?
In der Summe haben die demokratischen Parteien trotzdem mehr Stimmen hier. Und das geht halt unter.
Eines ist klar. Es lohnt sich auf jeden Fall, genauer hinzusehen. Genau das machen wir im Podcast DNA des Ostens. Wir haben mit vielen, vielen Menschen gesprochen, von jung bis alt, von prominent bis unbekannt. Alle verbunden mit der DNA des Ostens. Ich bin Anna Thalbach und freue mich, wenn ihr dabei seid beim Podcast DNA des Ostens. Den findet ihr werbefrei und kostenlos in der ARD Audiothek. Wir hören uns.
Das also unser Hinweis auf die DNA des Ostens, diesen interessanten Podcast, den Sie natürlich auf allen Podcast-Plattformen hören können. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs weiterhin rege Interesse. Wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen oder Hinweise oder Lob oder Kritik, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Kleine Verschiebung dann allerdings aus Termingründen. Nächste Woche gibt's uns erst am Donnerstag, den 16. Oktober. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.